Das ist Aspria, dein Club in Hamburg-Uhlenhorst. Fitness, Wellness, Tennis, Pool. Über 130 Kurse pro Woche. Ein großer Spa-Garten für Urlaubsfeeling und tolle Angebote für Kinder und die Familie. Wir sind Aspria. Das ist dein Wohlbefinden. Werde noch heute Mitglied und sichere dir 50% auf die ersten 2 Monate. Mehr unter aspria.de/Angebot.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider. Es lohnt sich ja immer, bekannte und erfolgreiche TV-Moderatoren in diesem Podcast zu Gast zu haben. Allein die Folge mit Markus Lanz haben sich bis heute 500.000 Menschen angehört. Und ich gehe fest davon aus, dass wir das heute mit meinen beiden Gästen, sind gleich 2, toppen werden. Sie, die Frau, hat 1 Jahr lang nach dem richtigen Partner fürs Fernsehen gesucht, dabei jede Menge Männer und Frauen ausprobiert und dabei ihn gefunden. Und ich bin gespannt, wie sie ihn von Joko und Klaas zumindest zum Teil loseisen können. Ich freue mich, und das ist jetzt nicht böse gemeint, auf die alte Moderatorin und den neuen Moderator der NDR Talkshow, also auf Bettina Tietjen und Steven Gietjen. Herzlich willkommen. Wobei, wir sitzen beim NDR, muss man sagen. Also eigentlich irgendwie schön, dass ich da sein darf. So kurz vor eurer gemeinsamen Sendung. Bettina, was hat er, was die anderen alle nicht hatten?
Oh, da muss man jetzt aufpassen, um niemanden zu beleidigen. Also jeder und jede, die ich in diesem Jahr kennenlernen durfte, hatte was Besonderes. Alles Persönlichkeiten haben das alle auch gut gemacht. Steven hat etwas, was man nicht unterschätzen darf. Er hat dieses Studio betreten und man hatte das Gefühl, er ist da zu Hause. Er fühlt sich da wohl. Wir beide sind uns vorher wirklich nur beim Briefing begegnet, davor noch nie. Und wir hatten gleich so ein Gefühl, dass wir das schon ewig zusammen machen. Es hatte was Selbstverständliches. Es hatte eine Wohlfühlatmosphäre. Es war gleich so, ja, haben wir jemals was anderes gemacht als zusammen die NDR Talkshow? Und das ist so ein Bauchgefühl gewesen, was mir gleich gesagt hat, der könnte es sein, obwohl das ja erst im Sommer war, da kam noch eine Menge danach. Aber mein Gefühl war schon, der ist es.
Steven, wusstest du, dass das so eine Art Probedurchlauf ist? Oder hat man dir einfach gesagt, ach, wir machen mal, Bettina Tietjen macht so mit Freunden mal so verschiedene, probiert mal verschiedene aus? Oder wusstest du, hier kann mehr draus werden?
Ich hatte keine Ahnung. Ich habe ja die Anfrage bekommen. Das läuft dann ja häufig beim Management auf. Und dann wurde mir gesagt, ey, die NDR Talkshow, könnte sich vorstellen, dass du mal an der Seite von Bettina eine Show mit moderierst. Und ich habe mich natürlich derbe gefreut. Ich finde, das ist eine großartige Sendung. Ich bin ein Riesenfan von Bettina. Dass ich so reingekommen bin in diese erste Sendung im Studio, als wenn ich mich da zu Hause fühle, liegt ja daran, dass Bettina mich genauso auch aufgenommen hat. Also das Team war ja von vornherein da und haben gesagt, ey, komm her, du bist eingeladen, werd Teil des Teams. Und das hat mir riesen Freude bereitet. Dass daraus dann mehr geworden ist, hätte ich mir zu dem Zeitpunkt nicht erträumt und habe ich auch nicht erwartet. Also ich habe gedacht, das ist eine Chance, ich mache das, ich habe Bock drauf. Wenn in meinem Lebenslauf eine Sache dann irgendwann positiv heraussticht, ist es vielleicht diese eine Show. Und dass das jetzt alles so seinen Lauf genommen hat, finde ich Wahnsinn und freut mich total.
Wie war das dann? Habt ihr ihn dann angerufen und gesagt, wir könnten uns vorstellen, dass das jetzt zu so einem Dauerverhältnis wird?
Ja, das läuft ja offiziell. Das macht ja dann, also ich bin ja als impulsiver Mensch, hätte gleich am liebsten direkt nach der Sendung gesagt, okay, du willst das machen, aber das steht mir ja gar nicht zu. Also entscheiden ja die höheren Ebenen. Das musste erstmal ein paar Instanzen durchlaufen und das wurde dann, hat alles so seinen bürokratischen Weg genommen, aber so insgeheim war ich nicht die Einzige, die direkt danach gedacht hat, dass das könnte was werden. Und dann, ich weiß nicht, ein paar Monate hat es, glaube ich, gedauert und dann wurde, hat gar nicht so lange gedauert. Du warst ja im Sommerurlaub.
Genau, ich war im Sommerurlaub.
Die Nachricht bekommen hast.
Ja, obwohl dazu, ich plaudere kurz aus dem Nähkästchen, weil das ist eigentlich ganz spannend. Also ich bin da rausgegangen aus dieser Sendung, es hat total Bock gemacht, es war super. Dann war ich im Urlaub ein paar Wochen später und dann habe ich den Anruf und ich mache dann immer im Prinzip auch Urlaub, also dann versuche ich nichts Arbeitstechnisches zu machen und dann habe ich eine Nachricht gekriegt von meinem Management, die hat gesagt, ich habe eine tolle Nachricht für dich und dann haben wir telefoniert und dann hat sie mir erzählt, also meine Managerin, dass der NDR sich gemeldet hat und gesagt hat, hör zu, wir könnten uns das sehr gut vorstellen mit Steven an der Seite von Bettina, wir brauchen aber noch ein bisschen. Und daraufhin hat meine Managerin, was ich total cool finde, gesagt, super, Aber wenn das jetzt ganz lange dauert, dann wird es vielleicht auch schwierig, irgendwann gemeinschaftliche Termine zu finden, was jetzt so klingt, als wenn mein Terminkalender nur voll ist. Ist er nicht, aber er füllt sich halt immer langsam. Und dann kam relativ schnell das Feedback und dann hat mir Bettina auch direkt geschrieben und hat gesagt, ey, ich freue mich so derbe, dass du es machst. Und dann mussten wir noch ein bisschen stillhalten bis November, bis
ich glaube,
es
ja,
öffentlich wurde.
Ja, genau.
Und ich habe mich einfach super gefreut, habe es meinen Eltern direkt erzählt, meinen Geschwistern. Und die haben sich alle... Die haben sich so unfassbar gefreut. Also das war im Vergleich zu anderen Sachen, die ich gemacht habe, schon erstaunlich, wie was für einen Stellenwert das auch für die hatte im Kontext dessen, was ich bisher tun durfte. Und auch für mich hat das einen riesen Stellenwert. Also es war einfach a dream come true und das war richtig, richtig cool.
Das ist ja das Verrückte, wenn man sich fragt, was du alles schon erreicht hast und gemacht hast, wo man denkt, NDR Talkshow? Irgendwie nur damit er mal irgendwie auch bei der ARD mal was gemacht hat oder so. Da denkt man ja erstmal für einen kurzen Moment, warum braucht er das?
Hallo, das ist eine Institution,
natürlich,
der Talkshow.
Natürlich, aber...
Ja, also ich glaube, das hat nichts damit zu tun, ob man das braucht oder ob es, sag ich mal, jetzt so ein Schemata F gibt, wo man abhakt und sagt, jetzt habe ich öffentlich-rechtlich das gemacht, jetzt mache ich noch das, jetzt mache ich noch das. Ich habe schon immer, und das ist, glaube ich, auch das, was Bettina und mich eint, wir haben beide so eine kindliche Neugierde, glaube ich, was unseren Job angeht und auch was die Menschen angeht, die wir einladen in die Talkshow oder die als Gäste kommen. Und ich habe das große Glück, dass niemand der Entscheider in unterschiedlichsten Positionen gesagt hat, nee, Steven kann nur das, sondern die haben immer gesagt, ach, vielleicht ist das auch was für Steven. Und ich durfte jetzt vom Musikfernsehen über Sportfernsehen, über Interview, also ich habe ja Interviews gemacht mit Helene Fischer oder Boris Becker, bis hin zu den Oscars, bis hin zu Unterhaltungsshows, vieles machen. Oder eine Sendung, an die ich immer noch total gerne zurückdenke, ist mit 80 Jahren um die Welt fürs ZDF, wo ich mit 80-Jährigen unterschiedliche Stationen durchlaufe. Das ist toll und dass ich das jetzt machen darf, ist Wahnsinn. Also es ist ab. Es ist einfach total genial und wer weiß, was noch alles passiert, wie lange ich das machen darf, wann Bettina mir meiner überdrüssig ist und nicht mehr rangeht und ihre Telefonnummer ändert.
Das ist ja eine Gefahr. Im Vorfeld habe ich natürlich nochmal geguckt. So ein bisschen ist es ja, du hast tatsächlich, ich will nicht sagen einen Verschleiß an Moderator, aber es sind schon relativ viele gewesen in den vergangenen Jahren. Da erinnern sich ja auch noch viele dran, seit das mit Eva Herrmann, ne, Herrmann und Tietjen, so fing das alles mal an.
Ja, ja.
Seit die raus war, hast du viele Männer getestet. Wie kannst du denn jetzt Steven garantieren, dass du nicht auch so tatsächlich nach einem halben Jahr sagst, nee.
Das also, muss sie nicht.
Also man muss es jetzt mal so sagen. Also Ina Müller nennt mich ja auch immer die schwarze Witwe des NDR. Was natürlich überhaupt nicht stimmt, weil ich ja nicht diejenige bin. Ich war ja nicht immer diejenige, die gesagt hat, ich möchte nicht mehr. Das hatte ja unterschiedlichste Gründe, dass meine Partner aufgehört haben. Und also ich sag mal so, also bevor ich sage, ich will nicht mehr, ich habe überhaupt keinen Bock mehr, mit dieser Person zu moderieren, da muss wirklich schon einiges passieren. Ich würde wahrscheinlich heute noch mit Eva Herrmann moderieren, wenn da nicht sehr Unschönes vorgefallen wäre. Also deswegen, um mich so weit zu bringen, ich bin auch seit über 30 Jahren verheiratet, da muss schon was passieren. Deswegen, ich kann es mir bei Steven einfach überhaupt nicht vorstellen, dass wir uns, dass wir nicht mehr miteinander können. Und ich, aber andererseits fand ich das mit diesem Wechsel, gelegentlichen Wechsel, auch gar nicht so schlecht. Weil das
Nein,
das hat mit dir nichts zu tun. Ich meine, man muss ja auch sehen, ich mache diese Talkshow seit 97. Es hieß nicht immer in der Talkshow,
genau.
Ich hieß ja früher Tietjen und schieß mich tot, aber ich mache das jetzt so lange, dass ich überhaupt mein Bedürfnis, nochmal zu wechseln, hält sich wirklich in Grenzen und ich wüsste gar nicht, was passieren sollte, dass das mit uns beiden nicht klappt. Also ich möchte das gerne so lange, bis ich am Stock reinkomme oder mit dem Rollator möchte ich das eigentlich jetzt gerne mit
oder bis sie uns einfach sitzen lassen zur nächsten Talkshow. Die holen uns gar nicht mehr aus dem Studio raus und sagen so, ey, in 4 Wochen kommen da neue Gäste, macht's euch gemütlich, hier Kaffeemaschine, bisschen Gebäck.
Und was, ich muss mal ganz kurz was zu dem Format sagen. Es ist ja wirklich, es gibt ja sehr wenige Sendungen im deutschen Fernsehen, die so sind wie die NDR Talkshow. Also, dass Menschen, interessante Menschen in einer Runde 2 Stunden zusammensitzen und live on tape, es wird ja nichts geschnitten bei uns, wirklich miteinander reden über interessante und lustige und ernsthafte Dinge, das gibt's ja kaum. Und deswegen, glaube ich, wird das auch weit über Norddeutschland hinaus geschätzt und geguckt. Das ist schon ein besonderes Format.
Absolut. Ich kann nur sagen, alle Buchautoren, die in diesem Podcast sind, die träumen davon, entweder dort, also es geht immer um dich eigentlich, entweder bei der NDR Talkshow eingeladen zu werden oder auf dem roten Sofa von das, weil du weißt, wenn du da gesessen hast, dann hast du 3.000 bis 5.000 Bücher mehr verkauft Und das ist, erreichst du durch nichts anderes.
Ich muss ja schnell noch ein Buch schreiben.
Ein Buch schreiben, ja, mach mal. Das fehlt noch. Ich muss jetzt natürlich die Gelegenheit mal nutzen, wenn ich Steven Gätjen jetzt hier habe, um natürlich ein bisschen auch über dich zu sprechen. Bettina, du warst ja schon mal im Podcast, sollst jetzt nicht zu kurz kommen.
Ich höre ehrfurchtsvoll zu.
Aber eine Sache, weil mich die natürlich total interessiert und weil ich mich frage, ob du dadurch mit Joko und Klaas zusammengekommen sind, das ist Ryan Gosling. Und zwar, wir erinnern uns, du hast die Goldene Kamera moderiert und das Hamburger Abendblatt.
Warte mal, nee, das habe ich schon vergessen.
Das Hamburger Abendblatt erscheint ja, wie die hört zu, die Goldene Kamera vergab, in der Funke Mediengruppe. Und ich weiß noch, ich gehörte dann, damals war ich ganz stolz zu den Eingeweihten, die dann wussten, pass mal auf. Und ganz am Ende kommt noch der absolute Super-Dings. Und ich kann bis heute sagen, ich saß da und ich hatte immer in meinem Umfeld so, pass mal auf, gleich ganz am Ende, ganz am Ende. Und ich kannte Ryan Gosling nicht. Und ich dachte, das ist er. Ich wusste, ich
Achso, hab, du wusstest gar nicht,
ich hab nicht. Ich dachte, was ist denn jetzt für eine, alle sagen so, ich so, weißt du, das ist doch alles, das ist doch super, das ist doch hier. So, wie war das für dich damals? Und war das der Moment, wo du dann Joko und Klaas kennengelernt hast oder kanntet ihr euch vorher schon?
Nee, Joko und ich kannten uns schon lange vorher. Okay. Also Joko und ich haben schon häufiger Dinge zusammen gemacht außerhalb des Fernsehens, die sehr viel Freude und Spaß gemacht haben. Und Klaas kannte ich auch, aber mit Joko war ich vorher befreundet. Das ist eine ganz schwierige Situation, ne? Weil
man muss noch einmal erklären. Willst du es erklären, was es war? Genau.
Ja, also es wurde angekündigt, dass es einen Sonderpreis gibt der Goldenen Kamera und das war alles im Dunstnebel des Erfolges von La La Land und wie du gerade schon erzählt hast, waren ein kleiner Kreis eingeweiht, dass Ryan Gosling kommt und ganz zum Schluss sozusagen die Icing on the Cake ist. Wir hatten ja ein Wahnsinns-Line-Up in dem Jahr. Max Giesinger hat, glaube ich, eröffnet, Ed Sheeran war da, Nicole Kidman, Colin Farrell. Wir hatten ja richtig geile Stars vor Ort, die eine goldene Kamera bekommen haben. Und das war sozusagen nochmal der Höhepunkt. Und ich habe es angekündigt, moderativ, ne, groß Ryan Gosling, Bühnentor geht auf, es kommt jemand raus, der 10% Ähnlichkeit hat mit Ryan Gosling und hat sich kurz für Ryan Gosling ausgegeben, hat dann im Namen von Joko und Klaas die goldene Kamera genommen, es war ein Prank und hat dann direkt auch das Gelände verlassen. Danach gab es noch ein Tauziehen um die goldene Kamera selbst und es hat für große Nachwehen gesorgt, vor allen Dingen in der Funke Mediengruppe, auch was die Produktion der goldenen Kamera angeht und ja auch im medialen Umfeld, weil es wurde dann ja viel geunkt, ja, Stars kommen so und so nur nach Deutschland, wenn sie bezahlt werden und bla bla bla. Das war jetzt sozusagen, hat uns allen die Augen geöffnet, was ich sehr schade finde, weil man dadurch natürlich sein eigenes Metier beschneidet. Und ich finde es immer wieder toll, wie deutsche Medien es schaffen, dann auf sich selber rumzuhacken, anstatt dann zu sagen, gut, war eine geile Aktion, Kopf abwaschen und weitermachen und beim nächsten Mal machen wir es besser. Das kreide ich ehrlich gesagt auch immer noch ein bisschen dem ZDF und der Funke Mediengruppe an, dass man danach dann aus Angst, so etwas könnte nochmal passieren, komplett defensiv gewesen ist und aus einer großartigen Unterhaltungsskala und einem tollen Preis etwas, finde ich, und das ist vielleicht sehr scharf formuliert, Provinzielles gemacht hat. Ich finde, man hätte einfach sagen sollen, okay, es ist jetzt passiert, wir sind nächstes Mal besser gewappnet und es hatte ja die starke Kraft vorher schon immer und jetzt gibt es ja leider die goldene Kamera nicht mehr. Ja, das hat an dem Abend zu ein paar Differenzen geführt, sage ich auch ganz ehrlich, das wissen Joko und Klaas auch.
Also weil, du warst richtig, wann das war dann richtig sauer? Hast du ihn angerufen, sag mal, habt ihr sie noch?
Nee, ich war gar nicht sauer, ich war so ein bisschen... Ich habe es, glaube ich, persönlich genommen, was totaler Bullshit ist, sage ich auch ganz ehrlich, weil es war ja nicht gegen mich gerichtet, sondern es war ja inszeniert und vielleicht war ich in der Sekunde so ein bisschen enttäuscht auch, dass Leute, die ich total schätze und freundschaftlich mag und auch vertraue, dass das passiert ist. Mein allerengstes familiäres Umfeld hat mir dann auch den Kopf gewaschen und hat auch gesagt, hör zu, nimm das nicht persönlich, es ist nicht gegen dich, sondern es ist gegen... Es war einfach ein Witz. Und in der Nachbetrachtung ist es ein Wahnsinnswitz. Ne? Also in der Art und Absolut. Weise, wie es gebaut wurde, was da passiert ist, es ist schon genial. Ne? Und das sage ich auch immer wieder. Es ist schon, ich habe allerhöchsten Respekt vor dem, wie die das durchgezogen haben. Ich glaube, was daran immer ein bisschen das Problem ist, da leiden ja viele Leute drunter. Ne? Also Aufnahmeleitung hat unfassbar eins auf den Sack gekriegt, Security hat tierisch eins auf den Deckel gekriegt, die vielleicht auch gar nicht unbedingt was dafür können. Und um das vielleicht auch nochmal aufzuklären, ich habe das ja schon häufig mitgekriegt, wenn solche Superstars in Deutschland sind, ne, dann sollte ich ein Interview mit Brad Pitt führen, dann kam das Management an und sagt so, du darfst ihn nicht angucken, wenn er in den Interviewraum kommt, sprich ihn nicht an, setz dich dahin, Bruce Willis braucht Fiji-Wasser, der Raum von Mariah Carey muss in weiß gestrichen werden. Ich habe wirklich, also es gibt ja diese berühmten Rider, ne, wo drauf steht, welche Umgebung ein Star braucht, um sich wohlzufühlen. Insofern war das im Vorwege für mich überhaupt gar nicht, also ich habe es nicht angezweifelt, dass keiner Ryan Gosling angucken sollte oder dass er für sich sein sollte, sondern das war Tatsache. Und Joko und Klaas haben mich nach der Verleihung relativ häufig angerufen, weil die am nächsten Tag ihre Show hatten, Zirkus Halligalli, und wollten mich als Gast da haben und mit mir sprechen. Und ich war da erstmal so ein bisschen reserviert. Und wir haben das alles geklärt und ich sage immer noch, das sind tolle Leute. Ich bin total stolz und froh, mit denen zusammenzuarbeiten dürfen.
Es hat aber danach erst tatsächlich, hat es danach erst angefangen, eure Zusammenarbeit?
Ja, also wir hatten, bis zu dem Zeitpunkt hatte ich ja einmal, das hat ja auch für ein bisschen Unruhe gesorgt, in der Funke Mediengruppe einmal Duell um die Welt mitgemacht, ja. Also als Herausforderung. Und hatte mit denen unterschiedlichste Berührungspunkte. Ich war auch bei Zirkus Halligalli ein paar Mal zu Gast. Aber die Zusammenarbeit zu Joko und Klaas hat erst danach stattgefunden.
Das heißt, ich kann eigentlich nichts mehr schrecken jetzt. Also du hast alles erlebt mit Joko und
Klaas. Ich glaube nicht, dass ich alles erlebt habe. Ich glaube, da gibt es noch eine ganz große bunte Wundertüte an Dingen, die in der Unterhaltung passieren könnten. Ich glaube, dass, wie gesagt, im Nachhinein ist man immer schlauer. Im Nachhinein, und das geht Bettina bestimmt auch so, ich habe schon wirklich einen Quatsch gemacht im Fernsehen und Sendung, die ich jetzt bestimmt nicht nochmal machen würde, aber es hatte alles einen Grund und ich bin niemandem böse. Ich finde, es war eine großartige versteckte Kamera bei der goldenen Kamera und ich habe nur Liebe und nur höchste Achtung vor der Redaktion von Joko und Klaas und mich kann nichts trennen bei Joko und Klaas, die sind in meinem Herzen, sind ja meine beiden Söhne, ich bin ja so ein bisschen der Papa.
Ich habe mich totgelacht damals, ich habe zu Steven schon neulich gesagt, das sind doch Sternstunden der Fernsehunterhaltung, also diese Ryan Gosling Geschichte.
Aber stell mal vor, du kommst jetzt bei euch in der Talkshow und dann wird ein Gast angekündigt und du erkennst nicht und stellst hinterher fest, ich habe jetzt 15 Minuten mit einem gesprochen, der hat so getan, als wäre er Christian Lindner, das war gar nicht Christian Lindner.
Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass mir das passieren würde. Ich glaube, also mal ganz abgesehen von Christian Lindner würde ich, glaube ich, eine Viertelstunde lang, und außerdem, Steven hat es ja gemerkt, ne? Er hat's ja eine andere Geschichte.
Ich habe es nicht gemerkt. Ich saß da und dachte, warum ist so eine komische Stimmung? Der war doch da. Ja, und dann sagte einer, das war der gar nicht. Aber der sah doch so, ich kannte den halt nicht so richtig, der sah doch so ähnlich aus.
Aber ich glaube nicht, dass ich es eine Viertelstunde lang, aber am Anfang würde ich es bestimmt nicht merken, aber so lange würde ich dem dann irgendwie auf die Schliche kommen, aber abgesehen davon ist das doch großes Entertainment, ist doch zum Schießen, auch wenn man selber es nicht merkt, da würde ich mich hinterher drüber ausschütten vor Lachen, wie doof man sein kann, dass man da jemanden vor die Nase gesetzt kriegt und das ist er gar nicht. Also,
ja, ich meine, erinnert euch nochmal an Wetten, dass und den Mann, der gesagt hat, er kann an dem Geschmack der Buntstifte die Farbe erkennen.
Genau.
Also auch da, und das ist ja auch immer noch eine Sternstunde, sage ich mal, der Fernsehgeschichte, oder wenn man sich an die NDR Talkshow erinnert, sind das ja auch immer, sage ich mal, die provokativen, andersartig geführten Interviews. Klaus Kinski hatten wir mit Alida Gundlach, da gibt's ja, und du hast ja auch nun diverse Leute gehabt, bei denen es manchmal in eine andere Richtung ging. Ich find's ja auch gar nicht schlimm. Mhm. Ich finde, das gehört ja dazu. Das ist ja Live-Fernsehen. Bettina hat es eben gerade gesagt, es ist Unterhaltung. Was ich doof finde, ist, wenn die Konsequenz daraus besteht, alles noch mehr zu kontrollieren und zu normen. Ne? Dieses Live on Tape, wir erinnern uns an Nipplegate bei Janet Jackson und Justin Timberlake in der Super Bowl Halftime Show. Das Ganze jetzt eine halbe Minute zeitversetzt zu machen, um nochmal zu cutten. Ne? Leben ist bunt, das Leben ist anders, das Leben ist voller Überraschung. Lass uns das auch im Fernsehen genauso machen.
Ja, das würde ich mir auch wünschen für unsere gemeinsame Zukunft, dass man mal Momente zulassen kann, die nicht geplant sind und vielleicht auch mal ein bisschen unangenehm sind, dass man die Kurve kriegen muss. Also ich finde das toll. Ich kann nur sagen, mein schrecklichster Moment, und das war jetzt, also da lache ich heute immer noch nicht drüber, war das mit Jenny Elvers. Das war auch eine Live-Sendung auf dem Roten Sofa. Unfall, die total betrunken war und keiner hat es vorher gemerkt. Ne? Also das war eine ganz schwierige Sache, aber auch das kann passieren. Und wenn man mal einen Namen googelt, kommt immer als erstes Jenny Evers als zweiter Name. Ne? Also
nicht Camping,
das klebt an mir.
Okay,
aber ich glaube noch vor Camping.
Hey, kommt Jenny. Aber das ist ja die Frage, das hat mich mal gewundert. Ich war ja ein einziges Mal bei Markus Lanz zu Gast und man denkt ja immer so, man trifft vorher einmal kurz Markus Lanz. Man trifft ihn ja hinterher. Mhm. So hinterher wird man dann ja gebeten, kommen Sie bitte, Herr Lanz erwartet Sie.
Wenn man Glück hat.
Ja, ich glaube die meisten, aber man traf ihn erst im Studio. Wie macht ihr das? Geht ihr nicht vorher einmal hin, auch nach deiner Erfahrung, hallo, wie geht's? Und wenn du das Gefühl hast, irgendwas stimmt da nicht oder so.
Doch. Also ich treffe die Leute, das ist bei der in der Talkshow so, das ist bei das so. Man trifft sich also entweder im Studio, aber eine Viertelstunde vor Sendungsbeginn, oder man trifft sich kurz im sogenannten VIP-Raum, dann schnackt man noch ein bisschen. Wir nennen das immer unsere Om-Runde bei der Talkshow. Da wird dann einmal angestoßen, jeder vorgestellt und man ruft sich noch ein bisschen ein, dass man weiß, mit wem man es zu tun hat im Studio. Aber das schützt einen nicht davor, dass Dinge passieren können, die unvorhergesehen sind.
Also, wie weit geht ihr mit Wünschen von Gästen? Also das ist ja jetzt ja eine extreme Wünsche, aber ich kenne das von Politikern, die ja dann teilweise alles wissen wollen. Es sind nicht so viele Politiker in der Talkshow bei euch, aber wie weit ist es mit Sonderwünschen von Gästen, die ihr unbedingt haben wollt?
Thematisch, also Gäste.
Also Gäste von bis hin zu, ich möchte das und das Catering, ich möchte eine eigene Garderobe, ich möchte, dass darüber und darüber nicht gesprochen wird. Also wie weit geht ihr da?
Ach, Wünsche von den Gästen, okay, Sonderwünsche. Das hält sich wirklich in Grenzen. Ich kann mich an Nena erinnern, da waren alle ganz aufgeregt, von wegen Weiß. Nena wollte unbedingt, dass das ganze Zimmer mit weißen Tüchern ausgeschlagen wurde vom Management so gesagt. Und überall sollten weiße Kerzen stehen, sollte alles weiß sein. Dann wurde von der Redaktion extra hektisch ein feuerfestes Tuch besorgt, von wegen Kerzen, ne, Tücher und Kerzen. Wurde alles gemacht und wunderbar hergerichtet. Und natürlich hat Nena nicht eine Kerze angezündet. Okay. Ne? Also das war ansonsten Getränkewünsche oder so, Kleinigkeiten, was Catering angeht. Aber an dolle, exzessive Wünsche vor so einer Sendung kann ich mich nie erinnern.
Und wie sehr lasst ihr euch auf thematische Einschränkungen? Einmal sagt, okay, ich komme sehr gerne, ich spreche auch sehr gerne über mein neues Buch, aber ansonsten bitte nichts fragen.
Nee, das machen wir nicht. Also
private Dinge? Wenn ihr sagt, ich möchte das und das privat nicht besprechen?
Das ist okay, wenn jemand sagt, mein Privatleben ist tabu, wobei das nicht meine Lieblingsgäste sind, weil ich finde, ein Mensch ist ein Mensch und ohne Privatleben ist es nur ein halber Mensch. Privatleben ist ja ein weites Feld. Ne? Also ich möchte nicht sexuelle Vorlieben wissen, ich möchte auch nicht den Wohnort wissen, aber so ein bisschen Privatleben finde ich immer ganz schön. Aber wenn jemand sagt, ich rede über gar nichts, außer über meinen Film, der kann da zu Hause bleiben.
Ja, ich finde, es gibt, um auf das Thema von vorhin nochmal einzugehen, mit diesen Spezialwünschen, ich sage immer, das ist ein schöner Satz aus Amerika, create your own monster. Ich glaube, wenn man zu weit geht mit diesen Sonderwünschen, also wenn jemand sagt, ich trinke am liebsten Tee, gibt es die Möglichkeit, dass ich einen Hagebuttentee kriege oder ich trinke mal eine heiße Schokolade nur mit Hafermilch, ist das ja völlig legitim. Wenn es in die Richtung geht, wir streichen das Zimmer anders und bauen überall Blumen auf, und ich habe wirklich schon Sachen erlebt, auch mit Mariah Carey, die dann irgendwie sagte, ich möchte Hunde, Welpen und kleine Katzen um mich rumlaufen haben, ne, dann denke ich immer so, ihr seid da beknackt, was soll das? Und justify your job. Vor allem in Amerika ist es ja so, dass Publicisten und die Managements ihren Job dadurch definieren, genau das zu machen. Wie Bettina es gerade gesagt hat, die meisten wollen das gar nicht, denen ist es völlig Latte.
Ja.
Das, wenn du in einem Umfeld bist und keine Ahnung, 30 Interviews pro Tag gibst, dass ich finde, dass du ein gutes Catering hast, das gehört aber zu jeder Produktion dazu, oder ein sonniges, helles, luftiges Hotelzimmer, völlig okay, wenn du die ganze Zeit hin und her fliegst. Aber ansonsten finde ich es auch übertrieben. Und die zweite Frage wollte ich jetzt auch gerade, worüber habt ihr eben gerade nochmal gesprochen? Entschuldigung, habe ich schon wieder vergessen. Achso, Themen. Ich finde, da verfahre ich nach der Devise von Bettina. Ich finde, man kann alles fragen. Und ich finde auch, dass Bettina und ich die Erlaubnis haben sollten, alles fragen zu können. Und ich finde, wir sind ja erwachsene Leute. Und ich finde auch, jüngere Leute haben das Recht zu sagen, nein, darauf antworte ich nicht. Ich bekomme ja nun auch genügend Fragen zu meinem Privatleben, aber das ist etwas, über das ich nicht sprechen möchte. Und dann sage ich so, nee, tut mir leid, das ist mir jetzt zu privat, möchte ich nicht drüber reden. Aber es gibt ja auch private Fragen, wie Bettina es gerade gesagt hat, keine Ahnung, zu meinen Eltern, zu meinem Werdegang, wie ich aufgewachsen bin, zu meinen Geschwistern. Das beantworte ich, oder zu meinem privaten Umfeld. Aber es gibt einfach Dinge, da zieht man vielleicht Menschen Sachen mit rein aus dem Privatleben, die dann halt nicht mehr privat sind. Und ich finde, das ist ja okay. Also ich finde, man kann alles fragen, wenn man nett fragt. Also man muss ja nicht böse fragen. Ja. Ich finde, das bei den internationalen Stars ja ganz häufig so, du musst ja mittlerweile 2 Tage vor dem Interview 20 Fragen einschicken, 5, 7 sie aus. Und dann denke ich auch immer so, was wollt ihr denn? Das ist überhaupt kein Gespräch mehr.
Das würde mich wahnsinnig machen. Das wäre nicht meins.
Aber das ist ja auch interessant. Die eine Sache ist ja so, es gibt einige Moderatoren, die bereiten dann Fragen vor und dann siehst du, wie sie auf ihre Moderationskarten gucken und lesen diese Fragen ab. Mhm. So. Auch das habe ich mal bei Markus Lanz gelernt, der zwar Fragen vorbereitet hat, aber wenn man guckt, der guckt gar nicht drauf und sagt, ich gucke deshalb nicht drauf, weil wenn ich drauf gucke, findet kein Gespräch statt. Mhm. Wie wird das für dich ja auch, Steven, teils eine neue Situation? Ist das die erste Talkshow für dich? Wie machst du's?
Also ich bin ja auch selber häufiger zu Gast, ja. Ich hasse es, wenn mein Gegenüber permanent auf seine Karten guckt und mir nicht zuhört und mir nicht in die Augen guckt, finde ich ganz schlimm und ich als Moderatorin gucke nie auf meine Karten, höchstens mal, wenn ich einen Faden verliere, was selten vorkommt oder wenn ein Beitrag läuft, also wenn ich nicht im Gespräch bin, dann gucke ich mal kurz, wenn ich jetzt nicht mehr so genau weiß, wohin der Hase läuft, aber ich bin ja vorbereitet, ich weiß eine Menge über diese Leute, die da sitzen, ich habe mir eine Stichwortart ich einen roten Faden gemacht, ich habe pro Gespräch eine Karte und ich weiß, was ich wissen will von der Person. Und wenn das Gespräch zu sehr sich auch noch an diesen Fragen entlang hangelt, bin ich ja gar nicht mehr frei. Ich bin ja nicht mehr frei zu hören, jetzt sagt der was, der redet plötzlich von seinem Hund. Der Hund ist überhaupt nicht vorgesehen, aber das ignoriere ich jetzt und frage die nächste Frage. Das ist doch kein Gespräch. Also ein Gespräch ist immer zuhören, reagieren, die Sache laufen lassen. Das einzige Korsett, was man hat, ist die Zeit und das hat man ja irgendwann verinnerlicht. Also das macht doch nur einen halben Spaß, wenn man sich diese Freiheit nicht gönnt, einfach auch mal abzuweichen von seinen Karten.
Ich glaube, es gab mal in Amerika eine Situation, wo eine Moderatorin einen Politiker gefragt hat und der hat in diesem Gespräch seinen Rücktritt erklärt. Da sie aber so auf die Moderation
hat sie nicht gehört.
Hat sie gesagt, interessant, was ich sie auch noch fragen wollte. Steven, wie wirst du dich darauf vorbereiten? Welche Rolle werden Moderationskarten darauf spielen? Welche Rolle spielt eigenes Interesse?
Also ich stimme dem, was Bettina gesagt hat, 100%ig zu. Ich glaube, es geht immer um die Vorbereitung. Wenn ich jetzt die Oscars zum Beispiel nehme, geht es ja immer darum, ich habe 30 Sekunden Zeit, um das Eis zu brechen und dann bleibt jemand vielleicht länger stehen. Das heißt, ich habe ja schon eine Strategie, wie ich reingehe und dann ist es, you have to wing it. Ne? Also dann geht es darum, was weiß ich über die Person, was weiß ich über den Film, was weiß ich über die Nominierung, was weiß ich über die Preise bisher, was weiß ich vielleicht auch über das Privatleben, was weiß ich über die politischen Ansichten und dann musst du einfach feuerfrei darauf reagieren. Genauso ist es auch in der Talkshow. Moderationskarten sind für mich eine Orientierung, falls was aus dem Ruder läuft, wie ich wieder back on track komme. Aber ich sehe es genauso wie Bettina. Ich sehe es ja auch so ein bisschen, wir haben das immer gesagt, wir wollen so eine wohlige Wohnzimmeratmosphäre kreieren. Und wenn ich mit Freunden essen gehe oder bei denen eingeladen bin, weißt du ja meist auch nicht, was da passiert. Das heißt, du gehst vielleicht nach Hause und hast unfassbare Deep Talks geführt über Politik, über die Zukunft, über Kindererziehung, über dein Privatleben, über Sport. Oder du gehst nach Hause und bist komplett kaputt, weil du die ganze Zeit nur gelacht hast über flache Witze, über irgendwelche komischen Situationen. Und so soll das ja eigentlich auch sein. Wir wollen ja gerne, dass unsere Gäste sich von einer, bei all der Promotion, die sie machen, und deswegen kommen sie ja, was ja auch völlig legitim ist. Also es hat mal irgendjemand gesagt, warum soll ich in eine Talkshow gehen, wenn ich eigentlich nichts zu erzählen habe? Deswegen muss es ja immer so einen Ansatz geben, das Buch, der Film, die Musik, das Privatleben, die karitative Einrichtung. Und von da ist es dann einfach ein Free-Flow. Und deswegen ist es ja so wichtig, man muss zuhören, man muss auf die Details achten, man muss auch vielleicht eine Stimmungsschwankung mitbekommen. Deswegen ist es so wichtig, auch im Vorwege die Leute zu treffen, um zu sehen, wie ist gerade jemand drauf. Du spürst ja bei der ersten Begegnung, oh, das wird schwierig oder oh, wir sind uns grün oder oh, die ist müde oder oh, er ist vielleicht gerade schlecht gelaunt. Genau. Und dann muss man das tun. Ich habe Interviews geführt mit Denzel Washington. Da kam ich rein ins Interview und da sagte die Publicistin zu mir, ey, der ist richtig schlecht drauf. Du hast jetzt 3 Minuten Zeit, damit er richtig gut drauf ist für den Rest des Tages. Wo ich so denke, das ist ja mal geil. Vielen Dank. Was mache ich jetzt? Und dann musst du halt versuchen. Und klar habe ich schon mal in die Grütze gegriffen. Klar ist ein Interview mal in die Hose gegangen. Aber das ist ja das Spannende. Also ich finde, Moderationskarten sind ein super Tool, um sich zu orientieren, vielleicht auch, wenn man selber mal rauskommt, aber ich finde, das ist ja auch nur menschlich. Ich finde, bei all der Gradlinigkeit und all dieser Produktion, die wir da machen und dieser Perfektion, die wir vielleicht an den Tag legen, ist es ja auch okay, wenn Bettina dann irgendwann mal, oder wenn ich sage, ey Bettina, ich habe total den Faden verloren, hilf mir mal kurz. Das wird vielleicht mal passieren und ich weiß, dass Bettina immer an meiner Seite stehen wird und mir da hilft.
Im Zweifelsfall merkt man das ja auch, wenn man hat Augenkontakt und ich merke auch, wenn jemand anfängt zu schwimmen und ich das Gefühl habe, ich muss da mal rein. Aber ich habe von Roger Willems immer was Interessantes gelernt. Der war ja nur wirklich ein ganz großer Talker. Mhm. Der hat immer gesagt, er hat immer auf einer Karte, oben rechts in der Ecke, hat er zwei Fragen stehen für die Situation, wenn er einen Faden verliert, wenn er einen Blackout hat oder wenn der Gast völlig aus dem Ruder läuft. Und da stehen dann so Sachen wie, welche Farbe hat Ihre Unterhose? Hatten die heute schon Sex? Irgendwie sowas, ja? Und er hat gesagt, das funktioniert. Wenn du dann für so einen Moment kommst, hast du immer oben rechts was stehen, was du abschießen kannst.
Welche Farbe hat Ihre Unterhose? Was macht ihr, wenn ihr merkt, der hat keinen Bock, es funktioniert nicht? Ich nehme mal ein einfaches Beispiel mit einer Lösung. Ich hatte mal in diesem Podcast zu Gast Friedrich Merz. Am Freitag um 21.30 Uhr. Er kam etwas später, rief dann an und sagte, er möchte gerne eine, ob wir ihm noch eine Pizza bestellen können. Habe ihm eine Pizza bestellt. Alles
was gut. War das für eine Pizza?
Pizza Schinken.
Ah,
Prosciutto, weißt du, ich bin ja. Wieso? Was guckst du?
Nein, ich finde, dass er manchmal auch anhand des Essens.
Ja. Aber der hatte nicht, also irgendeine Pizza, die waren auch kalt. Aber er kommt dann an, wichtig, mit vier Begleitern. Setzt sich in das Podcast-Studio und beginnt das Gespräch wie folgt. Wir können jetzt dann anfangen. Wie heißen Sie nochmal?
Das war
so
toll.
Und normal, er muss nicht wissen, wie ich heiße, aber er kann sagen, ich habe keinen Bock auf diesen Podcast und so. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, wir können jetzt hier 45 Minuten sitzen, aber eigentlich war das Gespräch zu Ende. So, solche Situationen, wie reagiert man da? Was macht ihr da? Gab es sowas überhaupt schon mal? Ja. Steven, Nick.
Bei Leuten, Hollywood bestimmt.
Die genervt und gesagt, German Guy.
Ich finde das, was du gerade beschrieben hast, total respektlos. Total. Also, das finde ich geht gar nicht. Ich bin mittlerweile vielleicht so alt und auch dessen so müde, dass ich sage, wenn du keinen Bock hast, komm nicht. Oder du nicht, sie nicht, er nicht, was auch immer, weil das ist vergeudete Zeit. Also, Bettina und ich geben uns ja die Mühe, uns reinzuarbeiten in die Thematik, vorzubereiten auf den Gast. Und wenn nicht zumindest die Bereitschaft auf der anderen Seite ist, ich bin da, ich rede mit euch jetzt vielleicht nur über meine Platte und nicht mehr, dann ist es ja okay. Aber wenn jemand von vornherein diese Wand aufbaut, so ey, ich habe eigentlich keinen Bock, mach schnell, ne, 10 Minuten, habe ich ehrlich gesagt auch kein Problem mittlerweile zu sagen, gut, vielen Dank für das Gespräch, wir kommen ja nicht weiter und dann müssen wir einfach ins nächste gehen.
Aber würdest du es auch tatsächlich dann auch in der NDR Talkshow das Gefühl, dass sowas zu sagen wie, was, warum sind Sie eigentlich gekommen?
Ich glaube ehrlich gesagt und vielleicht, also ich möchte jetzt nicht einer Situation vorgreifen, aber wenn ich wirklich merke, da ist nur Antipathie und es kommen Ja-Nein-Antworten bei raus und so, ja, keine Ahnung, fragen Sie mich was anderes, das mache ich dann vielleicht 2-3 Mal mit und dann würde ich irgendwann sagen, vielen herzlichen Dank, das führt ja zu nichts, kein Zeitgewinn für mich, dann Bettina bitte nächsten Gast. Also ich finde das auch ehrlich gesagt legitim. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber warum dann nicht abkürzen?
Klar. Ja, es kommt aber wirklich sehr selten vor, muss ich sagen. Also, dass Leute so blocken. Ne? Ich habe ja die Strategie, wenn ich merke, jemand ist unfreundlich, arrogant, hat keinen Bock und lässt das auch so raushängen, ich ignoriere das ja komplett. Ich ignoriere das. Ich tue einfach so, als würde ich das gar nicht merken und bleib ganz freundlich und zugewandt und gebe dem trotzdem, je arschlochiger der wird, das Gefühl oder ihr, du bist der tollste Mensch der Welt. Und komischerweise, meistens dreht sich das. Also meistens entwaffnet man diese Menschen dann und dann denke ich, ja, was soll ich machen? Läuft ja sowieso ins Nichts hier meine Arroganz und dann werden sie freundlicher. Also, dass diese Strategie funktioniert bei mir fast immer. Ich hatte übrigens ja mal, ich habe ja ganz wenige Hollywood-Stars in meinem Leben nur getroffen, aber ich hatte ja mal Sylvester Stallone, habe ich mal interviewt, im Atlantik. Erstmal habe ich 1,5 Stunden gewartet. Ich musste ganz doll aufs Klo die ganze Zeit, werde ich nie vergessen, bis der kam. Und dann kam der und sagte, 1 minute. Und da habe ich gedacht, du Arschloch, ich warte hier 1,5 Stunden, ich muss wahnsinnig aufs Klo und du sagst hier 1 minute. Und da war ich zuckersüß zu dem und tatsächlich hat der 20 Minuten mit mir geredet.
Siehste.
Und das funktioniert, also ich glaube, das kann funktionieren. Ich habe mir danach in die Hose gemacht, aber ansonsten war es ein sehr schönes.
Ja, aber vielleicht ist das auch die richtige Strategie. Das finde ich bewundernswert, aber ich finde auch, dass man Grenzen aufzeigen muss oder dass man dann einfach fragt, was ist denn jetzt gerade das Problem? Also warum kommen wir hier nicht weiter? Ich finde manchmal, also der entlarvende Charme von Bettina ist sicherlich der richtige Schlüssel zum Erfolg. Aber ich finde, manchmal muss man die einfach auch nicht ins offene Messer laufen lassen. Aber dann muss man einfach fragen, gut, Sie sitzen jetzt hier in der NDR Talkshow. Mhm. Sie sind da und promoten Ihr neues Buch. Wir versuchen drüber zu reden, aber wir kommen ja nicht weiter. Bin ich der falsche Partner zum Sprechen? Haben Sie schlecht geschlafen? Und vielleicht kommt dann ja auch manchmal was. Also ich habe auch diverse Situationen erlebt, wo das natürlich zu diesem Punkt kommt. Aber ich finde, wie gesagt, um da nochmal den Bogen zu schlagen, ich finde es respektlos und ich finde, wie Bettina das gerade gesagt hat, du wartest anderthalb Stunden im Atlantik, um eine Minute zu bekommen. Ich bin manchmal irgendwo in der Weltgeschichte rumgeflogen für ein 10-Minuten-Interview und dann wurde das gecuttet auf 2, wo ich auch gesagt habe, Leute, ganz im Ernst, ich komme hierher, ne, ich stehe früh auf, ich fliege hierher, ich schlag mich durch den Verkehr, ich bereite mich vor und dann sowas finde ich einfach doof. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das Umfeld einer solchen Person das scheut. Das ist ja genauso wie mit konstruktiver Kritik. Es ist ja zeitweise so, du darfst ja nicht mehr sagen, ja, die Musik hat mir früher besser gefallen oder das Buch ist nicht so gelungen oder der Film, da ist das falsch dran. Dann kommt direkt immer die Gegenwehr. Dann kommt immer direkt dieses so, ja, aber dann geht's vielleicht beim nächsten Mal nicht. Dann können wir nicht mit dir wieder rechnen. Und dann denke ich immer so, ja, aber ihr wollt doch eine konstruktive, ehrliche Auseinandersetzung. Und bei all dem, entschuldige, wenn ich das sage, Scheiß, der über die sozialen Medien verbreitet wird, finde ich, ist ja konstruktive Kritik und eine Auseinandersetzung mit der Thematik total legitim. Das sage ich ja auch immer, wenn mir jemand sagt, was ihm oder ihr an mir stört oder an der Art und Weise, wie ich einen Job mache oder wie ich mich verhalte, wenn das konstruktiv und nicht unter der Gürtellinie und zu persönlich wird, ist es ja etwas, womit ich auch leben muss. Daran wachse ich ja auch. Auch wenn es keinen Spaß macht, weil man natürlich alles gerne gut machen würde. Aber ich finde es schwierig. Ich finde es schwierig.
Das wäre interessant. Das klingt so ein bisschen für mich als großer Fan der NDR Talkshow, dass Steven da vielleicht auch eine neue Ebene reinbringen könnte. Kann er? Soll er?
Also kann machen, was er will. Also ich finde alles, was also authentisch ist, immer gut. Ne? Also wenn er das Gefühl hat, er möchte in dem Moment was loswerden oder möchte einfach mal sagen, wie was er in dem Moment empfindet, finde ich das sehr gut sogar. Also mir fehlen ja so Momente, die nicht geplant sind. Mir fehlen Momente, die ein bisschen anarchisch sind, wo mal eine Sendung sich ganz anders entwickelt und nicht alles immer so glatt gebügelt ist. Das finde ich eigentlich ganz schön.
Das auch bei der Wahl. Habt ihr bei der Wahl eigentlich geguckt, wir müssen jemanden haben, der gut zu Bettina passt? Ja, aber auch im Sinne von, der muss Dinge mitbringen, die sie nicht hat und umgekehrt?
Ich glaube gar nicht, dass wir so rational rangegangen sind. Wir haben einfach gesagt, passt. Wir dachten, der fühlt sich, der ist, hat was Selbstverständliches, der ist charmant, der ist fragt gut, der ist gut vorbereitet, ist schlagfertig. Wir beide harmonieren sehr gut, ohne uns zu kennen. Da, solche Faktoren haben eine Rolle gespielt. Also gar nicht unbedingt, was er anderes mitbringt. Er bringt natürlich eine jüngere Zielgruppe mit. Das ist schon klar und das finde ich auch sehr gut. Meine Kinder, ist glaube der erste meiner Moderationspartner, meine Kinder kennen beide. Okay. Ne? Also das ist schon, das finde ich toll, dass eben vielleicht auch mal jemand die NDR Talkshow einschaltet, der es noch nie vorher gemacht hat, weil er Steven sehen möchte. Also ich glaube, sowas ergibt sich automatisch. So eine Rollenverteilung, wie man an die Sachen rangeht, das kommt. Das braucht man gar nicht groß zu planen oder einen Stempel drauf zu setzen.
Ich glaube auch, dass was ganz wichtig nochmal ist, ist, das hat Bettina auch vorhin gesagt, es dauert, glaube ich, sehr lange, um Bettina und mich, und da setze ich uns jetzt gleich aus der Reserve zu locken, also dass wir irgendwann mal ausfällig werden im Sinne von, so jetzt ist Schluss. Ne? Ich finde einfach nur, und das ist, glaube ich, uns beiden total wichtig, wir wollen eine Wohlfühlatmosphäre kreieren. Es ist keiner gezwungen, da zu sein. Und alle, die da sind, sind herzlich eingeladen, das zu tun und das auf dem Revier zu tragen, wie sie sich gerade fühlen. Und wenn die einen schlechten Tag haben und vielleicht nicht über das Buch sprechen wollen, sondern über etwas, was sie gerade innerlich bewegt, ob das jetzt politisch ist oder privat, super, immer her damit. Wenn jemand unflätig wird, unfreundlich, übergreifend, da finde ich bewundernswert, mit was für einer Ruhe Bettina einfach in der Vergangenheit auch schon agiert hat. Und das war ja nicht häufig, aber du bist da immer entspannt geblieben und immer freundlich. Das ist sicherlich auch das beste Mittel, ne? Auch wenn man Menschen auf der Straße begegnet oder du in ein Geschäft gehst in Deutschland und angeblufft wirst, warum du eigentlich da bist, ne? Muss man sagen, geht's Ihnen gut, Sonne scheint draußen, ich würde gerne das und das kaufen. Ich finde das ja Freundlichkeit ist immer entlarvend, immer entwaffnend, immer etwas Gutes. Aber ich finde trotzdem, dass es allen gut zu Gesicht stehen würde, wenn man dann auch einen Schlussstrich zieht. Weil wenn es dann anfängt, mir weh zu tun und mir ein doofes Gefühl gibt, ist, finde ich, ein Punkt erreicht, den, glaube ich, dann auch draußen die Zuschauer Recht drauf haben, zu spüren zu bekommen. Ja.
Du hast in dem Fragebogen, den Bettina Tietjen schon vor langer Zeit ausgefüllt hat, als wir über dein Buch gesprochen haben,
genau,
hast du in dem Fragebogen eine Sache geschrieben, die hat mich gewundert oder hat mich überrascht, nämlich auf die Frage, wer deine Förderer sind, hast du geschrieben, Stefan Raab und Joko und Klaas. Das war jetzt nicht so überraschend, aber weil sie an mich geglaubt haben, als andere nicht an mich geglaubt haben. Und an diese Zeit kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
Oh.
Also es gab eine Zeit, wo du dich schwer getan hast in diesem Job?
Ja, also immer noch. Also ich glaube, das Spannende ist ja, dass ich glaube, wenn man einen objektiven Blick auf meinen Lebenslauf wirft und sich anguckt, was ich machen durfte, denkt man so, wow, ey, der hat immer gearbeitet, ist immer nach oben gegangen. Wenn man tiefer bohrt, sieht man einfach, dass da viele Dinge durch Zufall und durch Menschen entstanden sind, die mich unterstützt haben. Und um jetzt vielleicht Joko und Klaas und auch Stefan Raab aufzugreifen, als ich Schlag den Raab moderieren durfte, war das nicht so, dass ProSieben gesagt hat, sie wollen, dass ich das mache, sondern es war Stefan.
Okay.
Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, das war eine Phase, nachdem ich in Amerika gelebt habe, mit meinem Bruder da beim amerikanischen Fernsehen gearbeitet habe, unterschiedlichste Stufen durchlaufen habe bei ProSieben Sat.1 mit Sendungen, die das und das waren. Also ich habe viele Jobs gehabt. Ich hatte ein paar Chefs, deren Namen ich nicht nenne, die wirklich nicht menschlich cool waren in der Art und Weise, wie sie mit anderen und mir umgegangen sind. Und dann kam irgendwann, und das war nach dem ESC damals in Düsseldorf, wo Lena ja nochmal aufgetreten ist nach ihrem Gewinn, da habe ich ein Interview geführt mit Lena und mit Stefan. Und an dem Abend einen Tag danach hatte Matthias gesagt, er geht zur ARD, zur Sportschau.
Matthias Oppenhövel.
Ja, genau, ja. Ein Wahnsinnskollege und wirklich auch einer, der sein Handwerk perfekt versteht und sehr, sehr gut ist. Und dann kam eine Woche später oder zwei Wochen später, ich saß in Unterföhring, komischerweise bei ProSieben am Bahnhof, am S-Bahnhof, und es kam Anruf. Und es gibt nur eine Person, die bei mir ohne Ruferkennung anrufen, das ist meine Mutter. Mhm. Ne? Also ich dachte, meine Mutter ist dran und ich habe abgenommen und war im Prinzip so in the mood to talk to, also um mit meiner Mama zu sprechen, und dann meinte, ah, hier ist Stefan. Ich so, welcher Stefan? Ja, Stefan Raab. Und dann meinte ich so, oh, ist ja cool, dass du mich anrufst. Und dann meinte er so, ja, ich wollte mich nochmal erkunden, weil, haben wir die Zeit?
Ja.
Ich rede nochmal 30 Sekunden länger. Mir ist in der Finalshow, das ist völlig absurd, beim ESC, ich saß im Publikum, es gibt doch diese Lametta-Bälle, die rausgeschossen werden, die sich dann aufrollen, ne? Ja, dieser Goldring. Ja. Und mir ist so ein Lametta-Ball, der nicht aufgegangen ist, ins Auge geknallt, aus 10 Meter Höhe, also richtig volle Lutzi. Ich konnte nichts mehr sehen, war nachts beim Augenarzt, weil die gedacht haben, dass meine Hornhaut gerissen wäre, und hatte so einen Verband und saß im Hotel. Und dann haben mich so einige Leute aus dem Umfeld von Stefan gesehen, und Stefan auch. Und dann meinte er so, und ich wollte nur mich erkundigen, ob es dir gut geht, gesundheitlich. Und ich meinte so, ey, ist ja total nett. Ich dachte so, wow. Und dann meinte er so, ja, du, ich verfolge ja, was du die ganze Zeit machst, und ich finde es echt cool, und ich finde auch cool, dass du so zurückhaltend bist mit deinem Privatleben und was du da tust. Und ich so, ey, danke, Stefan. Und dann irgendwann meinte er so, sag mal, könntest du dir vorstellen, Schlag den Raab zu moderieren? Und dann kriege immer noch Gänsehaut, und ich dachte so, what? Wie, warum? Meinte, ja, ich glaube, du bist genau der Richtige. Ich würde das folgendermaßen machen, wenn du ja sagst. Und dann meinte ich so, ja, natürlich, unbedingt. Danke, Stefan. Ja, dann rufen dich die Leute jetzt an, auch gleich von der ProSieben Presse, weil in 3 Wochen wäre deine erste Sendung. Ich freue mich drauf, wir schnacken dann nochmal, bumm, aufgelegt. Und ich dachte so, was, wie? Und dann habe ich meine Agentin angerufen, die ist völlig durchgedreht. Dann hat mich die ProSieben Presse angerufen. Und im Nachhinein weiß ich einfach, dass er derjenige war, der mich wollte. Es war nicht ProSieben. Mhm. Und ich, das meine ich damit. Ne? Also es gab immer wieder Leute, auch Joko und Klaas, die gesagt haben, wir möchten gerne, dass Steven das macht. Es gab auch in der Vergangenheit Leute, die Oscars mache ich jetzt seit über 20 Jahren. War auch nicht so, dass ich die machen sollte. Es gab auch eine Zeit lang einen Chefredakteur, der gesagt hat, nee, da muss jemand anders hin. Boris Becker muss die Stars interviewen, weil der kennt die alle. Du machst das zu nerdig. Und dann müssen die, es gab immer Situationen. Und ich glaube, deswegen bin ich so dankbar, also es gibt eine Handvoll Menschen und vor allen Dingen auch meine Eltern, die egal was passiert ist, immer an meiner Seite standen und immer gesagt haben, ey, mach das mit Leidenschaft. Und das wollte ich damit eben auch sagen, dass es nicht alles immer so gelaufen ist. Stefan ist übrigens auch derjenige, der gesagt hat, Steven, du wirst das jetzt moderieren und du wirst es ein Jahr lang machen und ein Jahr lang wirst du nur Hass und Kloppe einstecken, weil alle dich doof finden. Ich habe gedacht, ein Jahr, wie soll das denn stattfinden? Wie soll das denn passieren? Und es war wirklich so, ein Jahr lang. Ich bin zu spießig, ich bin zu steif, ich bin zu unlustig, ich bin zu regelkonform, ich bin zu adrett, ich bin zu groß, zu klein, zu dick, zu doof. Ich habe die volle Breitseite in jeder Phase meiner Karriere abgekriegt. Und das ist gut. In der Sekunde nicht. Aber mich kann da nicht mehr so viel schocken.
Also kann ihm ja bei uns überhaupt nichts passieren.
Und kann sein, dass ja
das Kuschelfernsehen, was wir machen.
Und das Gute ist ja, du bist anders. Du hattest eigentlich auch mal vor, wie dein Vater Arzt zu werden. Ist dein Arzt eigentlich, ist dein Vater eigentlich Kinderarzt?
Nein, mein Vater ist Internist.
Internist, genau.
Nicht mehr praktizierend.
Der war nicht, der war, weil er in Altona gearbeitet hat, hatte ich jetzt gedacht, dass er
im, nee, im Krankenhaus, genau. Der war im genau. Und dann hat er sich selbstständig gemacht.
Weil da das Kinderkrankenhaus auch ist. Okay. Du bist, man kann froh sein, dass du nicht Arzt geworden bist, weil du, Bettina, hast neulich gesagt, und wahrscheinlich war es nur ein Scherz, ich habe erstmal genug von Ärzten an meiner Seite im Fernsehen. Da waren ja zwei, deren Namen wir jetzt nicht erwähnen.
Naja, ist doch ja kein Geheimnis.
Herr Hirschhausen und Herr Wimmer.
Genau, wir haben zwei mit zwei Ärzten moderiert lange.
Und das war eine...
Das war eine gute, schöne Zeit, aber jetzt kommt eine neue Zeit. Eine neue jetzt Zeit. Kommt jemand, der nichts mit Medizin zu tun hat.
Und was sie nicht weiß, ist, ich studiere parallel in
Nein, das Medizin. War ja alles okay. Wie gesagt, ich würde nie über irgendeinen meiner Moderationspartner was Schlechtes sagen. Es war immer, hatte alles was für sich. Aber ich wollte noch mal einmal seine Mutter erwähnen.
Ja.
Sie hatte ja gerade mit der Nummer schon erwähnt. Aber
die dich auch schon mal fürs Abendblatt
Heike Gärtchen,
porträtiert hat.
Tolle,
ne?
Journalistin, mit der ich mich schon, und damals habe ich zu ihr gesagt, als sie mich interviewt hat, haben Sie eigentlich was mit Steven Gärtchen zu tun? Da hat sie gesagt, das ist mein Sohn.
Oh. Und jetzt ist, guck mal, jetzt ist es umgekehrt. Jetzt ist es so, hast du eigentlich was mit Heike Gärtchen zu tun? Jawohl, das ist deine Mutter.
Und ich weiß was, ganz kurz sagen wollte, ich höre dem Steven so wahnsinnig gerne zu, weil ich finde dieses Hamburgische so, finde ich so geil. Er hat so ein richtig, so ein bisschen so norddeutsch-hamburgischen Slang, nicht so doll, aber das hat so was Lässiges. Das mag ich total gerne.
Bist du eigentlich Amerikaner?
Ich habe beide Staatsangehörigkeiten.
Also für dich, du, damals, als du bist in Amerika geboren, das heißt, das, was Donald Trump jetzt abschaffen will, was er aber eigentlich nicht abschaffen kann, glaube ich, habe ich das so gelernt habe. Das, und du bist beteiligt an einer Catering-Firma in New York?
War ich.
Warst
war,
du? Okay.
Ja, genau, das haben wir ad acta gelegt. Das klang damals sehr cool. Das
klingt
hat ein Freund
mega.
Von mir gemacht. Und dann haben wir daraus ein Café gemacht, ein Restaurant und dann so ein Club. Das hat nicht so funktioniert, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte, aber das ist schon ein bisschen länger her und war ein lustiges Projekt.
Abschließend nochmal zu den Gästen, und diese Frage ist so langweilig, aber ich stelle sie dann trotzdem, ob es sowas gibt wie Gäste, die ihr gern hättet. Ich habe eben gerade gemerkt, Christian Lindner ist jetzt nicht so ein Traumgast von dir, oder liegt es daran, dass ihr sagt, Politiker Freitagsabend funktioniert nicht?
Oh, das hat auch viel mit öffentlich-rechtlich zu tun, wenn Wahlen bevorstehen. Ne?
Da muss man immer
paritätisch besetzen, okay. Da müssen alle Parteien eingeladen werden. Wir wissen alle, dass es eine Partei gibt, die wir nicht so gerne in einer Talkshow sitzen haben möchten. Und da ist leider dann doch eine gewisse Distanz da zu Politikern, wobei ich eigentlich sehr gerne mich mit Politikern unterhalte, weil ich es auch mal sehr reizvoll finde, rauszukitzeln, was da jenseits dessen ist, was wir an Phrasen ununterbrochen zu hören bekommen. Und Christian Lindner, ich war mit ihm ja einmal bei Markus Lanz zu Gast. Ich habe ihn mal persönlich begegnet und
kennst du die Geschichte? Kennst du die Geschichte? Das ist ja, das muss man sagen. Das ist ja, das sagt sie so nebenbei. Das ist ja eine legendäre Sendung. Warum? Es war die Sendung, das war die letzte Sendung von Christian Lindner bei Markus Lanz. Christian Lindner war seit der Sendung mit Bettina nicht mehr bei Markus Lanz und zwar wegen dieser Sendung.
Hat aber mit mir persönlich, glaube ich, nichts zu tun.
Hat auch nichts
Achso, dann können wir uns zusammentun. Ich habe die letzte goldene Kamera moderiert, dann ist das ja ein super Paar.
Hat auch nichts mit Luisa Neubauer zu tun, die da war.
Die auch da war und David Hasselhoff.
Es hat mit David Hasselhoff zu tun.
Aber warum?
Ja, weil, wie soll ich sagen, Christian Lindner fühlte sich, David Hasselhoff hat Christian Lindner letztendlich behandelt, als wäre Donald Trump. Und dann fühlte er sich schlecht behandelt und ist seitdem tatsächlich nie wieder, wann war das, 20, vor Corona noch?
Das war mit
Publikum.
Wie David Hasselhoff hat Christian Lindner wie Donald Trump behandelt.
Hat gesagt, du bist auch nicht besser als Donald. Also sehr verkürzt, aber beschimpft.
Ich glaube, das war 15. Nee, Quatsch. Nee, das muss 19 gewesen sein. 19 war das.
Genau. Aber seitdem ist er nicht mehr da gewesen. Politiker, du hast gerade gesagt, Politiker würden dich eigentlich auch interessieren, weil man da vielleicht mal anders über sie was erfahren kann?
Ja, also ich glaube, Bettina hat es ja gerade richtig gesagt. Ich glaube, wenn ein Politiker oder eine Politikerin zu uns in die NDR Talkshow kommt, muss denen ja klar sein, dass es nicht ein Talk ist wie bei Markus Lanz, sondern dass es ja eher eine gemütlichere Wohnzimmeratmosphäre sein soll. Das heißt, jemand muss auch persönlicher werden. Und ich würde mich total freuen, wenn wir mal die Möglichkeit haben, um da mal ein bisschen anders zu drehen. Man sieht es ja jetzt gerade auch im Wahlkampf, was ja total spannend ist, dass auf einmal alle Spitzenpolitiker versuchen, so ein bisschen ihre persönliche, private Seite zu zeigen, die zeitweise so absurd ist und so peinlich ist, weil ich denke so, ihr habt vorher nie etwas über euer Privatleben erzählt und jetzt erzählt ihr etwas über eure große Liebe oder über eure Lieblingsspeise. Da denke ich immer so, das ist so entfernt von dem, was ihr für ein Bild mittlerweile eigentlich von euch geformt hat. Und ich glaube, auch da ist wieder der Faktor Menschlichkeit ganz wichtig. Wenn wir uns die weltpolitische Bühne angucken und sehen, wer wo an welchen Machthebeln sitzt und man sich fragt, und wir Deutschen sind ja immer sehr gut darin, auf andere zu zeigen, warum haben die den jetzt gewählt oder die, anstatt dass wir vor unserer eigenen Tür ein bisschen kehren, merkt man ja, dass diese Distanz, und das ist ja etwas, was häufig auch kritisiert wird zwischen dem politischen Establishment und zwischen der Bevölkerung, einfach immer größer geworden ist, weil die sich in Grabenkämpfen verlieren, die meist mit der Situation der Gesellschaft nichts zu tun haben. Und ich glaube, Menschlichkeit wäre viel besser. Und wir erinnern uns noch an Clinton, der öffentlich gesagt hat, I did not have sex with this woman. Und alle wussten, das ist einfach erstunken und erlogen, du Honk. Ne? Aber trotzdem darfst du so eine Lüge kolportieren. Und deswegen ist vielleicht, entschuldige, dann bin ich auch zu Ende mit meinem kleinen Monolog, die große Problematik, dass ein Donald Trump so einen Quatsch erzählen kann, weil die Leute es leid sind, dass die anderen nur Phrasen dreschen. Deswegen sagen sie, aber er erzählt doch die Wahrheit. Deswegen gibt es einen Pardon für die Leute, die das Kapitol gestürmt haben. Und er sagt, ja, aber die haben ja nur Kleinigkeiten gemacht. Obwohl ja bewiesen ist, dass sie es nicht getan haben. Aber das ist das Problem. Wir müssen in diesen Wirrungen der Zeit und in diesen ganzen negativen Nachrichten wieder diesen moralischen Kompass haben, dass wir auch eine menschliche Seite kennenlernen von den Leuten, die uns führen, anführen, leiten sollen. Und ich glaube, das würde uns total helfen.
Also außerhalb vom Wahlkampf können die gerne kommen. Wenn sie ich kann jetzt momentan keine Selfies mehr von joggenden Politikern sehen.
Nee, ich auch nicht.
Immer dasselbe. Außerhalb des Wahlkampfs gerne alles privat erzählen. Aber in so einer Zeit nehme ich das nicht für
wahr. Ich habe sie angeschmachtet.
Das wäre eigentlich jetzt ein schönes Schlusswort, aber ich brauche nochmal euren kollegialen Rat. Denn in der nächsten Podcast-Folge kommt jemand, der gilt als der schwierigste Interviewpartner Deutschlands.
Oh.
Wer kann das sein?
Der schwierigste Interviewpartner Deutschlands.
Sagt auch Markus Lanz, haben wir Gott so oft Markus Lanz zitiert, egal. Olaf Scholz.
Oh, Olaf Scholz aber eigentlich ein ganz, also kann ich euch da...
Der kommt, den hast du hier sitzen.
Der ist in der nächsten Folge.
Den kennst du doch gut.
Ja, wir zeigen das live auf am 1. Februar im Thalia Theater. Jetzt eure, was würdet ihr ihn fragen? Vielleicht, ihr seid beide ja so, ihr habt so ein gutes Gespür dafür, Menschen zu knacken und Menschen so, ne, also gleich Eisbrecher. Wie würdet ihr da reingehen? Wir können davon ausgehen, dass er diesen Podcast nicht hört, das heißt, ich kann das alles verwenden.
Ich würde ihn entweder nach Sport fragen, weil er wahnsinnig gerne Sport treibt, oder nach Jazz. Er ist ja Jazzliebhaber, hat eine Jazzplattensammlung und geht auch mal gerne in ein Jazzkonzert. Irgendwie würde ich so um die Ecke rum, auf so einer Ebene versuchen, aber auf
wann
gar
sind
keinen...
Sie, wann sind Sie zuletzt gejoggt, Herr?
Ja, das macht er, glaube ich, jeden Tag. Aber irgendwas mit Jazz, weißt du? Irgendeine besondere Platte raussuchen, um ihm irgendeine Frage darzustellen.
Ich glaube, weißt du, was die Wahrheit ist? Irgendwann musste er mal irgendwas sagen, was er macht. Und hat er gesagt, ich höre gern Jazz. Und ich glaube, die Wahrheit ist, der hat vielleicht eine Jazzplattensammlung von 10 Platten.
Ach, mehr hat er gar nicht.
Und vielleicht hört er einmal im Jahr eine Jazzplatte.
Okay.
Oder er hat gehört, dass es cool klingt, wenn man sagt Jazz.
Genau. Also okay, aber das ist sie...
Nee, ich glaube, meine große Liebe ist ja das Kino und die Serie. Ich glaube, darüber kam. Ich habe Herrn Söder gefragt, was er denn zu Hause guckt und wer die Fernbedienung in der Hand hat. Ich habe mal Herrn Seehofer nach einem Film gefragt, den er angeblich gesehen hat, obwohl er gerade erst im Kino lief. Ne? Und er hat sich selber entlarvt, dass er den Film nie gesehen hat, weil dann meinte ich zu ihm, dann haben sie ihn sicher illegal downgeloadet, wenn sie gar nicht ins Kino gehen. Ja, ja.
Aber siehst du, das ist, da zeigt sich, dass Scholz der schwierigste Ansprechpartner ist. Ich würde behaupten, er hat gar keinen Fernseher.
Du, aber auch das ist ja direkt, das ist ja direkt eine Anschlussfrage, weil dann fragt man ja auch, gut, Sie haben keinen Fernseher, wie informieren Sie sich denn? Und wenn er dann sagt, übers Radio, dann kannst du sagen, welchen Radiosender hören Sie? Du kannst ja dich an den Fragen entlanghangeln, um zu hören, ob das einfach nur eine Antwort ist, weil die cool ist, oder ob es eine Antwort ist, hinter der er wirklich steht. Und ich finde, er war ja hier im Worldwide Wohnzimmer. Was
ganz lustig eigentlich, ne? Ganz
ja, aber was natürlich spannend ist, weil das etwas ist, was ja PolitikerInnen in der Vergangenheit nie gemacht haben, was aber so viel Gutes tun könnte, auch um junge Wählerinnen und Wähler zu erreichen. Aber sie jetzt alle merken, oh, wir müssen mal umdenken. Ich meine, jetzt fangen sie an zu posten auf den sozialen Medien. Jetzt werden sie emotional, wenn irgendwelche Dinge passieren.
Sag ja, Selfies beim Joggen. Ich kann es nicht mehr sehen. Ja,
genau. Also es ist alles immer noch berechnend von PR-Beraterinnen. Und ich glaube, die Menschlichkeit, wenn die irgendwann mal rauskommt, und ich freue mich auf den Podcast im Thalia Theater, vielleicht kriegst du es ja raus. Und ich glaube, es würde Herrn Scholz, der, ja. Ne? Genau. Gut stehen.
Ach, er ist ja, ich finde ihn gar nicht unsympathisch.
Nein, er ist ganz.
Nein, sehr, ich finde ihn auch nicht
ist
unsympathisch.
Er, so, er hat nicht viele Ecken und Kanten.
Also, ich glaube, hier wäre der falsche Anspruch, falsche Gast für eure Talkshow, weil es gibt kein Privatleben. Das ist das Problem. Du kriegst diese Anknüpfungspunkte nicht. Es gibt kein Privatleben bei Olaf Scholz. Dessen Leben besteht aus Politik. Und wenn er nach Hause kommt, spricht er mit seiner Frau, in Klammern ehemalige Bildungsministerin, über Politik. Allerletzte Frage. Wisst ihr schon, wen ihr wählt?
Nee, fragen, aber ganz kurz. Eine Idee gerade. Ja. Du kannst ihn fragen, wenn er nach Hause kommt, was er als erstes macht. Sich ein Getränk aus dem Kühlschrank holen oder seiner Frau einen Kuss geben?
Das ist gut.
Das ist eine geile Frage.
Das ist gut.
Ja, oder was mich auch interessieren würde, wenn der um die Welt jettet, kommt aus Paris und geht direkt in Berlin dann in den Bundestag, um sich nachts um zwei mit irgendwelchen anderen Leuten zu treffen. Was steht dann auf dem Tisch?
Du hast schon zwei sehr gute Anregungen sehr gute. Von uns.
Wisst ihr schon, wen ihr wählt?
Natürlich.
Weil ich kenne viele, ich weiß nicht, wie es euch geht, in meinem Umkreis ist die meistgestellte Satz, formulierte Satz ist, ich habe keine Ahnung, wen ich diesmal wählen soll.
Ich weiß ganz genau,
ganz genau,
ich
okay.
Ich weiß auch, wen ich wähle. Aber
immer schon, sind es dieselben wie immer schon bei dir, Bettina? Oder ist es also, oder...
Kann man sagen. Ich habe eine sehr große Kontinuität. Ich kämpfe manchmal mit mir, ob ich das wirklich wieder, aber es gibt keine Alternative. Deswegen wähle ich wieder das gleiche wie immer.
Ich finde, es wird immer schwieriger, ne? Weil ich glaube, dass man erwartet, dass Lösungen dargeboten werden und nicht diese Grabenkämpfe stattfinden. Dieses immer, was ich auch so grauenhaft an der Politik finde, ist, irgendjemand korportiert seine Meinung und dann wird direkt gesagt, Rücktritt. Raus aus der Partei. Das geht nicht. Na, anstatt dann irgendwie mal einen Diskurs zu finden und irgendwie miteinander zu diskutieren. Ich habe eine klare Vorstellung, wen ich wählen werde. Ich finde, dass man sich in der heutigen Zeit manchmal darüber Gedanken machen muss, welche Konsequenz hat es dann in der Zusammenstellung dessen, was in Zukunft Deutschland führt. Weil wir ja von unterschiedlichsten Parteien wissen, wer nicht mehr mit wem koalieren will. Und ich dann immer denke, das jetzt vor der Wahl zu sagen und dann im Endeffekt wieder ein weiteres Versprechen zu brechen, finde ich, nervt mich total. Ich würde mir wünschen, dass auch da vielleicht klarer formuliert wird, was macht meine Partei und was will ich tun? Und nach der Wahl gucken wir, wie wir uns zusammensetzen, weil es gibt ja Konstellationen, die wir uns nicht wünschen, die aber laut Umfragen passieren könnten. Und dann muss man sich einfach überlegen, ist die Koalition dann die richtige, die etwas verhindert, was wir nicht möchten? Also ich bin gespannt.
Wir sind auch gespannt. Vielen Dank, wir sind natürlich voreingespannt. NDR Talkshow, erster Auftritt am 31. Januar. In den Shownotes steht, wer die Gäste sind. Vielen Dank.
Danke
sehr
dir.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.